Aktiv Radyo Interview.
Und immer, wenn es Bing macht, dann wissen Sie draussen, die zuhören. Jetzt sind wieder interessante Gäste am Mikrofon. Wir werden heute ein Thema haben, das wieder ein bisschen kompliziert ist. Und wir haben eigentlich die Exponentin ausgewählt, weil sie eben in der Lage ist, das Komplizierte nicht so kompliziert wiederzubringen. Es ist wieder mal jemand von der ETH hier. Die ETH ist fast Urgast. Wir könnten schon fast ein Departement ausgliedern aus der ETH raus. Aber heute geht es nicht um Robotik, es geht nicht um Mathematik, es geht nicht um Physik und es geht auch nicht um Architektur, sondern es geht um Ausbildung. Und bei mir ist Frau Professor Ursula Reynold, Jahrgang 1961. Sie ist das Bildungsgesicht in der Schweiz. Sie war auch lange beim Bund und hat dort Bildung Grundlagen gelegt und heute eher auf einer Ebene, auf einer wissenschaftlichen Ebene tätig. Wollen wir hören, was eigentlich in der Bildung in der Schweiz so los ist. Herzlich willkommen, Ursula Reynold.
Grüezi miteinander.
Ursula Reynold, Sie sind Jahrgang 1961 und irgendwann kommt ja die Pension. Sie haben jetzt das Glück, ein Jahr verlängert zu arbeiten, weil wir können jetzt mit 65 bei den Damen in Pension und nicht mit 64. Mit 64 wäre es jetzt dann schon fast so weit oder ist schon so weit. Sind Sie eigentlich Gott froh, wenn Sie endlich mal nicht mehr in der Ausbildung funktionieren
müssen? Nein, überhaupt nicht. Also ich würde sowieso weitermachen. Ich denke, ich habe noch viel Energie und die Welt hat noch einen Haufen Probleme. Und solange ich zu diesen Lösungen beitragen kann, würde ich das machen.
Eben, aber Ihr Leben ist Ausbildung, Ausbildung, Ausbildung. Sie haben mal mit einem KV angefangen. Dort haben Sie sich nie überlegt, vermutlich, dass Sie mal vor x Studenten werden stehen an der ETH und Vorlesungen halten. Sondern es war ein Zeitpunkt, wo Sie vielleicht sogar so ein bisschen, ich sage fast, ein bisschen die Schnauze voll hatten von der Schule. Mal zurück oder ins Arbeitslesen einsteigen. Und jetzt haben Sie Ihr ganzes Leben bis dahin eigentlich der Bildung gewidmet und auf einer relativ, wenn wir sagen, elitären Ebene, Forschungsebene oder Organisationsebene beim Bund. Ist nicht irgendein Moment, wo man am Morgen aufsteht und sagt, jetzt würde ich gerne Rüebli pflanzen oder Esel züchten oder irgend so etwas?
Nein, überhaupt nicht. Also ich denke, jeder Mensch hat so seinen Lebensweg und der ist nie linear, heute schon gar nicht mehr. Und ich glaube, Bildung, ich meine, wenn ich aufstehe und ich sage, Bildung ist das Sinnhafteste, was es gibt im Leben. Wenn wir nicht gebildet sind, dann können wir eigentlich gar nicht uns kreativ entfalten oder können wir auch nicht zu Innovationen beitragen und so weiter. Also von mir aus gesehen, bin ich immer noch überzeugt, dass alle Menschen eine gute Bildung brauchen und nur dann können sie eigentlich zu den Problemlösungen, die wir heute haben, auf der Welt beitragen.
Das war eine sehr politische Antwort, Frau Reynold. Sie sind mir ausgewichen. Ich habe gesagt, ob Sie persönlich gerne würden irgendwann mal Rüebli pflanzen, anstatt sich permanent mit der Bildung umschlagen.
Man kann zwei Sachen parallel machen. Ich habe meine Orangerie daheim und habe meine 30 Zitronenbäume und sonstige Pflanzen, die ich als Ausgleich immer mache. Nein, Bildung ist etwas, wo ich glaube, je älter man natürlich wird, je mehr Erfahrung hat man im Management von System, aber auch im Verständnis, dass es unterschiedliche Zielgruppen haben, die unterschiedliche Bedürfnisse haben. Und ich glaube, ich betrachte es so als meine Aufgabe, das Wissen zur Verfügung zu stellen, solange das geht.
Wenn ich mich vorbereitet habe für das Interview, habe ich selbstverständlich das Internet bedient, das ist ja klar, und habe Ihr Curriculum weitergelesen. Und dann habe ich ein anderes Curriculum weitergelesen und dann bin ich eigentlich überhaupt nicht mehr daraus gekommen, weil Sie sind eine Frau, die immer etwa drei Sachen parallel gemacht hat. Sie haben Weiterbildung gemacht, sie haben aber auch geschafft, sind irgendwie in einem Rot innen gewesen, etc. Also ist das eigentlich nicht genug gewesen, ein Job gleichzeitig?
Das ist ja die Faszination, wenn Sie so einen Ausgleich haben in verschiedenen Tätigkeiten. Also ja, nein, ich habe es immer gut gefunden, dass ich verschiedene Sachen gleichzeitig gemacht habe. Und wenn Sie so Gesundheitspsychologinnen und Psychologen zulassen, dann ist das eigentlich auch etwas Gutes. Weil ich kann Ihnen sagen, wenn Sie nicht gestunken hätten in der Ausbildung, dann sind Sie froh gewesen, dass Sie am nächsten Tag etwas Konkretes im Arbeitsplatz machen können. Und umgekehrt, wenn Sie finden, ja, die Arbeit ist jetzt ein bisschen Routine, jetzt brauche ich eine neue Challenge, dann sind Sie voll mit voller Energie ins Studium gegangen und haben etwas gelernt, wo Sie weiterentwickelt haben. Das ist heutzutage eigentlich gar nichts Schlechtes.
Also, Sie sind, denke ich, eine, die uns Steuerzahler nicht so viel gekostet hat. Oder? Sie haben immer geschafft, parallel dazu. Das und auch immer so. Selber Steuern zahlt und Patzali verdient.
Genau, das ist so. Ja,
das ist sehr sympathisch. Aber wenn wir das heute anschauen, oder, dann schleicht man sich an ein Gymnasium her, schleicht sich irgendwie in die Matur rein und gähnt und irgendwie schafft man es. Es gibt ja immer wieder mehr Maturanden, also die gymnasiale Matur steigt und all die anderen Fachmaturen steigen auch. Und nachher geht man an eine Universität und dann wird man 25 oder vielleicht sogar 30. Es gibt ja viele, die wahnsinnig lange an den Universitäten rumhängen. Und dann kommen sie raus nachher und wissen nicht so recht, was sie tun sollen. Also was denken Sie, wenn Sie solche Leute erleben? Also nicht einer, der jetzt eine Sekundärausbildung gemacht hat, dann wird er halt 30, ist ja klar, oder? Weil er später reinkommt. Aber wenn Sie so irgendwie junge Leute sehen, die mit relativ alt immer noch an den Unis umeinander hängen.
Gut, dann muss ich jetzt das Klischee ein bisschen korrigieren. Ich glaube, so ist es heutzutage nicht. Also erstens ist es so, dass die Schweiz, die meisten Jugendlichen gehen ja über Berufsbildung in ihre nachobligatorische Ausbildung. Da sind wir fast schon bei 65%. Und entgegen dem, was man immer wieder in den Medien hört, ist das ein relativ stabiler Trend über die Zeit. Und es sind nur rund 25-28%, die den allgemeinbildenden Teil machen.
Also eine gymnasiale Matur machen.
Die gymnasiale oder die Fachmatur, genau, und nachher weitergehen. Was wir natürlich gemacht haben in den 90er Jahren, wir haben Fachhochschulen geschaffen und damit haben wir jetzt mehr Leute, die nach der Berufsbildung zum Beispiel auch ein Studium machen können. Und für mich ist das Klischee nicht richtig. Und wenn Sie jetzt zum Beispiel an die Reformen in den Anfangs von dem Jahrtausend denken, wo man kann dafür oder dagegen sein, wo man die zwei-, dreistufigen System Bachelor, Master, Doktorat eingeführt hat, das Studium ist begrenzt. Sie können heute nicht 12 Jahre an der Universität verbringen, sondern okay, jetzt sind vorne raus. Also insofern, sagen wir so, ist es heute ganz anders. Und ich muss sagen, ich kenne ja die Daten, was so gesucht wird auf dem Arbeitsmarkt in der Schweiz. Und muss sagen, wir liegen denn da gar nicht daneben. Also im Gegensatz zu Haufen anderen Ländern ist die Schweiz da immer noch sehr vorbildlich, was den Mix zwischen akademisch Gebildeten und berufspraktisch Gebildeten betrifft.
Aber wir gehen schon in eine ähnliche Richtung. Oder? Also ich habe als junger Bürstel dürfen Amerika erleben und habe dort gesehen, dass Coiffeuse ist ein Masterstudium und Tanz ist auch ein Masterstudium und so weiter und so fort. Und das hat es damals bei uns nicht gegeben. Also wer eine Coiffeur-Ausbildung gemacht hat, ist Coiffeur gewesen, oder? Und wer Tanz hat, hat Tanz nicht studiert, sondern er hat halt Tanz gelehrt und ist nachher Tänzerin oder Tänzer geworden. Heute ist jemand, der eine Tanzausbildung macht, Theater oder was auch immer, für Bühne, der studiert Tanz. Was ist da eigentlich passiert? Ist das nicht eine Herabwürdigung eigentlich von einer Akademisierung ein bisschen, völlig sinnlos ist? Oder es wäre viel toller, die würden wirklich gut tanzen und alle hätten Freude, Tausende würden zuschauen, anstatt dass sie da irgendwann einem Masterdiplom hinterher springt.
Gut, also ich muss auch hier leider schon wieder korrigieren. Es ist so, dass wir ein EFZ in Tanz haben. Dance Suisse ist der Verband von den Organisationen, die Tänzer beschäftigen. Und wir haben ein eidgenössisches Diplom im Tanz auf der Sekundarstufe 2. Also es ist nicht so, dass wir nur akademische Abschlüsse haben. Aber was ich Ihnen recht gebe, ist, das hat mit der Verfassungsreform von 1999 zu tun, wo man Gesundheits-, Sozial- und Kunstberufe auf Bundesebene da hat. Und da hat man natürlich müssen entscheiden, wo gehört welcher Studiengang hin. Die Tanzausbildung, die weitergeführt wird, wird an der Fachhochschule geführt, da gebe ich Ihnen recht. Und das hat sehr viel natürlich mit dem internationalen Vergleich zu tun. Die Tanzausbildungen oder überhaupt Kunstausbildungen sind früher historisch um Königshäuser herum gemacht worden. Wenn Sie jetzt schauen, wo haben wir Königshäuser?
Also in der Schweiz haben wir nicht mehr so viel von
denen. Nein, wir haben keine Könige. Aber wenn natürlich so etwas in diesem Jahrhundert entschieden wird, geht man schauen, was sind jetzt so Ausbildungsstätten. Weil im Kunstbereich ist der Arbeitsmarkt ein internationaler. Das heisst, sie müssen dort schon schauen, was die Standards sind. Sie haben jetzt gerade ein bisschen einen Bereich ausgewählt, den ich würde sagen, ist speziell. Und dort muss man schon sehen, dass es nichts bringt, wenn man unsere Schweizer Tanznachwuchskräfte nicht so ausbilden würde, wie sie letztlich auf dem internationalen Arbeitsmarkt ausgebildet werden. Ich gebe Ihnen aber recht, es ist ja immer ein grosser Kampf gewesen, zum diskutieren, ist das richtig, dass wir das auf Fachhochschulstufe machen, weil wir ja überzeugt sind, es ist eigentlich etwas, wo man praktische Kompetenzen muss, primär auch erwerben muss. Wie gesagt, das hat im Kunstbereich vor allem mit dem internationalen Arbeitsmarkt zu tun und den sogenannten gleichwertigen Ausbildungen.
Also, wir sind auch bei Ihnen als junge Frau, die KV absolviert hat. Und Sie haben sich während dem KV entschieden, dass es vermutlich nicht allein das KV wird bleiben. Sie sind auch animiert worden an der Gewerbeschule, zum Weitermachen. Und Sie haben die Matur gemacht. Wie viel heute von den KV-Absolventen machen nachträglich noch eine Matur?
Also zu meiner Zeit hat es ja Berufsmatur noch nicht gegeben. Und ich denke, das ist in der Mitte 90er Jahre haben wir das eingeführt in der Schweiz. Und das ist heute viel besser für Leute, die eine Berufslehre gemacht haben oder die sagen, wie ich dazumal mit 15 null Bock auf Schule, also ich einfach nicht mehr in die Schule, heisst ja nicht, dass ich intellektuell nicht im Stand gewesen wäre, etwas anderes zu machen, aber man ist halt in der Teenagerphase, da sind die Eltern ein bisschen schwierig und man will sich selber als Erwachsene können profilieren und wir offerieren den Jugendlichen einen Weg, wo sie eben können in Erwachsenensetting gross werden. Jetzt ist es aber so, wenn die Teenagerphase vorbei ist, dann kommen wahrscheinlich die neuen Bedürfnisse und dort ist es so, dass wenn sie dann Optionen und Möglichkeiten haben können, weiterzugehen, dann ist das Beste, was man eigentlich einem jungen Menschen bieten kann. Ich musste die Matur machen, weil es keine Berufsmatur gegeben hat, aber ich war auch hungrig nach mehr Wissen. Es hat mich interessiert, wie die Welt funktioniert, wie die Geschichte, wie die Wirtschaft. Habe ich in der Bank ein bisschen schnuppern, aber ich habe noch nicht verstanden, wie eine Volkswirtschaft.
Das haben Sie an der AKAD gemacht? Die Matur.
Das
also,
habe ich an der
AKAD. Die AKAD begleitet einen zur eidgenössischen Matur, oder? Das war die eidgenössische Matur. Oder hat die AKAD eine Hausmatur gehabt?
Nein, das war eine eidgenössische Matur.
Das ist noch heftig, oder? Da kommt man, glaube ich, ohne Vornoten. Oder ist das
da
nicht
kommt
so?
Man ohne Vornoten, genau.
Das heisst, tätsch bumm und entweder klappt es oder nicht. Oder?
So war es, genau.
Mit Ihnen hat es gerade auf einmal geklappt.
Mir hat es gerade geklappt, aber es gibt natürlich auch Vorbereitungstechniken und die sind recht geschult, wie sie die Anwärterinnen und Anwärter müssen vorbereiten. Also ich kann Ihnen nur ein Beispiel sagen, es hat einmal nicht ganz funktioniert, da hatte ich fast eine kleine Krise gehabt. Ich bin jetzt nicht eine Meisterin in Chemie gewesen. Aber mit Fleiss habe ich gedacht, schaffe ich denn das schon? Und dann hat man so Kärtchen bekommen, wo alle bisherigen Prüfungsfragen drauf waren. Und ich habe natürlich alle auswendig gelernt und gewusst, der Herr Schweizer wird mein Experte sein. Also muss ich alle Schweizer Kärtchen auswendig lernen und dann schaffe ich das schon. Und dann bin ich in die Prüfung gekommen und dann hat es gesagt, grüezi, ich bin der Herr Müller, der Herr Schweizer ist krank. Und dann hat es mir also schon einen kleinen Adrenalinschub gehabt. Ich habe es dann gleich bestanden, aber so weit.
Wissen Sie noch, was gefragt ist worden?
Nein, ich weiß nicht mehr, was gesagt worden ist.
Und Chemie ist kein Steckenpferd worden für Sie?
Es war nie ein Steckenpferd für mich, nein. Aber ich hatte ein bleibendes Erlebnis.
Dank dem, dass Sie das KV gemacht haben, dass Sie eine Matur gemacht haben, nachher universitäre Linien eingeschlagen haben, mit Doktorieren und zuletzt, wie wir ja wissen, eine Professur an der ETH, sind Sie beteiligt an der KV-Reform. Also Sie sind mit dem Bund in Kontakt gekommen, wo die KV-Reform stattfinden sollte. Und eigentlich waren Sie ja prädestiniert, Sie haben ja noch das KV gehabt. Sie haben gewusst, was ist gut, was ist nicht so gut. Wie haben Sie das empfunden, als Sie plötzlich an der Spitze sind gewesen von so einer Reform von einem Beruf, den Sie selber gelernt haben?
Das ist eine lustige Geschichte. Ich bin eigentlich ein bisschen wie die Jungfrau zum Kind gekommen. Also der damalige Professor, mit dem ich zusammengearbeitet habe, der ETH, der Karl Frey, hat da den Auftrag vom Bund bekommen und hat gesagt, er will mich im Team haben, weil ich ja mal das KV gemacht habe. Das habe ich natürlich spannend gefunden. Aber wie es so manchmal ist, ihm ist das nachher ein bisschen jetzt praktisch geworden nach einem Jahr. Und dann hat er mir das übertragen und gesagt, ich könnte das Projekt selber leiten. Und so bin ich eigentlich so, wie soll ich sagen, relativ schnell in eine relativ komplexe Anlage hineinkommen.
Und dort hat man Sie lernen kennen beim Bund. Und nicht nur gelernt kennen, sondern auch schätzen gelernt. Und zuletzt sind Sie nachher, also oder die nächste Station sind Sie nachher gelandet als Direktorin vom Bundesamt für Berufsbildung und Technologie. Das heisst heute SBFI, glaube ich.
Hm? Genau.
Genau. Und dort stecken 4 bis 5 Milliarden Budget hinter dran. Das ist ein gewaltiges Ding. Wie sind Sie sich vorgekommen, als Sie plötzlich Milliardärin waren?
Nein, das ist, glaube ich, das muss man nicht so überhöhen. Das ist nicht gleich wie der Privatwirtschaft, wo sie in dem Sinn das Geld müssen erwirtschaften, sondern das ist das sind viele Subventionen gewesen, wo wir natürlich gezahlt haben, vor allem an Kantonen und andere Institutionen. Und das ist ein gesetzlicher Rahmen, der dahinter steckt, wo man letztlich immer wieder dafür hat müssen kämpfen, dass vor allem ich auch für Berufsbildung kämpft, dass dazu mal ja, sollen wir sagen, gleiche Spiesse, sagen wir, dass der Bund das zahlt an Berufsbildung, was letztlich eigentlich im Gesetz gestanden ist.
Berufsbildung ist letztendlich die Aufgabe der Kantone oder der Gemeinden, oder?
Nein.
Ja, also die Universitäten sind sicher beim Bund, oder? Aber sonst hat ja der Bund führt kein KV oder so.
Nein, das ist jetzt ein bisschen komplizierter in der Schweiz. Nein, der Bund ist nur zuständig. Der Bund ist zuständig für die Berufsbildung. Kantone sind ausführende Institutionen.
Eben, ausführend, das meine ich, oder? Also, ihr habt immer dürfen Theorie liefern, aber ausführen habt ihr nicht dürfen.
Es ist eine Partnerschaft. In der Schweiz funktioniert Berufsbildung nur, wenn Verbände, Kantone und der Bund gut zusammenarbeiten. Sonst funktioniert es nicht. Einen allein kann es nicht richten. Der Bund war in der Steuerung, der hat eigentlich die Strategie gemacht, das Management, das System überwacht. Aber die Ausführenden sind einerseits auf der Wirtschaftsseite und die dürfen wir nicht unterschätzen. Die haben von mir aus gesehen fast eine wichtigere Funktion, weil die Lernenden ja 3-4 Tage im Betrieb sind, Berufsverbände eine extrem hohe Leistung bringen, wird immer unterschätzt. Ich würde mal meinen, die meisten wissen nicht, was der Wert ist von der Berufsverbände. Und die Kantone haben die Schulen unter ihrer Obhut und müssen schauen, dass die Qualität gut ist und dass das Problem gibt, sind sie da und das überwachen.
Also es ist eine Art so ein Triumvirat, das hier aktiv ist. Könnte man einen von den anderen eigentlich rausschmeissen? Dort könnte man sagen, der Bund macht jetzt alles, die Kantone braucht es gar nicht. Dann hätten wir endlich eine Einheit über die Berufsbildung in der Schweiz. Oder könnte man sagen, ja, der Bund braucht es eh nicht. Die Kantone können ja zusammen reden miteinander, wie sie es machen wollen. Ist da nicht einer zu viel drin?
Nein, das würde ich jetzt nicht sagen. Erstens ist es immer besser, man ist zu dritten. Wenn sich zwei streiten, dann gibt es einen, der moderieren kann. Und zweitens, glaube ich, muss man das Terrain gut kennen. Die Schweiz ist viersprachig und die Schweiz hat sehr grosse Unterschiede, auch kulturelle Unterschiede, aber auch ich mag mich erinnern, dass ich mit den Welschen über Gipser und Stuckateuren ein Jahr lang streiten musste, weil die Firmenstruktur manchmal nicht ganz gleich ist im Welschland wie in der Deutschschweiz. Und, also auch schon von dort her muss man sicher schauen, dass vor Ort dass die Strukturen gut funktionieren, weil am Ende ist der Lernende ist in einer Familie irgendwo in einem Kanton beheimatet. Und gerade wenn wir jetzt mit den Jugendlichen arbeiten wollen, dann ist es wichtig, dass die Berufsbildung vor Ort gut funktioniert. Und für das braucht es alle drei.
Also eigentlich alles tipptopp. Alles gut.
Also wissen Sie, ich bin jetzt mit ungefähr 30 Ländern unterwegs und muss sagen, es ist immer die Frage, von welcher Flughöhe Sie das anschauen. Wenn Sie das weltweit anschauen, dann gibt es kein Land auf dieser Welt, nicht einmal Deutschland, das uns nur annähernd mit uns mithalten kann, was die Qualität des Bildungssystems, vor allem von der Berufsbildung, betrifft. Wenn man natürlich tiefer und sich nur immer mit den schweizerischen Eigenheiten auseinandersetzt, dann gibt es immer wieder Herausforderungen, die man daran arbeiten kann. Also, ich kann schon Herausforderungen aufzeigen, die sehe ich aber nicht weniger in der beruflichen Grundbildung. Ich finde, das läuft gut dort. Ich sehe sie eher in der höheren Berufsbildung, in der nicht-akademischen höheren Bildung.
Also, mir ist schon klar, oder? Das ist so ein typisches Verhalten. Oder? Man geht irgendwann ins Ausland in die Ferien und kommt nachher wieder zurück und sagt, Gott sei Dank bin ich wieder zurück in der Schweiz. Oder? Das ist so ein bisschen so. Also, sie gehen nach Nepal, ein Land, das wahrscheinlich niemand kennt, oder? Ausser sie, oder fast niemand kennt, wenn wir so sagen. Und sie kommen zurück und sagen, ich kann schon verstehen, dass die Schweiz vermutlich ein bisschen besser funktioniert als Nepal. Darf ich das gerade als Sprung?
Also ich kann Ihnen auch noch über Amerika erzählen, wo viele immer zitieren. Ich habe also etwa mit 10 Staaten zu tun in Amerika. Und wenn man die durchschnittlichen Daten anschaut, wie viel, sagen wir, durchschnittliche Amerikaner oder die Amerikanerin, wie gut sie ausgebildet sind, dann muss ich sagen, die USA kann man fast vergleichen mit einem Entwicklungsland. Sie haben eine sehr schlechte Ausbildung, was den Durchschnitt anbelangt. Sie haben eine Interuniversität. Yale, Princeton, Harvard, all die wunderbaren Elite-Universitäten, die wir kennen. Aber wenn es darum geht, dass wir eine Bildung für alle sollten haben, die Staaten, mit denen ich zusammenarbeite, Colorado, Indiana, Kalifornien, die sagen mir, dass ihr Bildungssystem für 28% der Bevölkerung funktioniert. Und dann muss ich ihnen sagen, da sind wir dann etwa bei Nepal. Die sind es auch so viel. Ja. Also, wenn Nepal ist sicher ein anderer Kontext, dort geht es um Entwicklungshilfe. Und dort geht es auch darum, was wollen wir jetzt? Wollen wir jetzt Migrationsströme entgegennehmen? Also wenn man jetzt das mit den Migrationsströmen verbindet, dann muss ich sagen, wir können nicht gegen Migration sein und gegen Entwicklungshilfe. Die Länder sind in einem Zustand, wo ich muss sagen, wenn sie ein bisschen mit Knowledge-Transfer können unterstützen können, dass die eine Zukunft haben. Und Nepal ist ein Land, wo ich glaube, da schafft man es auch, dass man ihnen helfen kann. Weil die haben so eine riesen Aderlass von jungen Menschen, vor allem Männern, die weggehen, weil sie keine Perspektive haben. Das nennt man die Migration. Und ich glaube, wenn wir das könnten, stoppen, indem wir ihnen helfen, das System aufzubauen, das bei ihnen funktioniert, dann haben wir eine Antwort auf Migrationsströme.
Aber wissen Sie, mit Nepal haben Sie sich jetzt nicht das grösste Land der Welt ausgelesen, oder? Also ich habe fast das Gefühl, Sie gehen sehr gerne nach Nepal. Sie haben schon wahrscheinlich persönliche Freundschaften geschlossen in Nepal. Und das ist also noch cool, wenn die ETH hier mitmacht. Kann nicht der Steuerzahler sagen, wo die ETH finanziert, wieso geht jetzt Frau Renault nach Nepal? Was will sie für Forschungen machen in Nepal? Was profitieren wir davon?
Also ich gehe im Fall auch auf Benin, auf Chile, auf Costa Rica. Ich habe jetzt in eine ganze Serie
von Ländern. Das ist alles bezahlt von der ETH, oder?
Nein, das sind Forschungsprojekte, wo wir Drittmittel akquirieren. Das ist ein Nationalfondsprojekt zum Beispiel, wo wir 4 Länder drin haben, unter anderem Nepal. Es ist also in dem Sinn im Wettbewerb.
Ja, aber der Nationalfonds ist auch Steuergelder, oder?
Ja gut, aber die schreiben Programme aus.
Das ist alles Steuergeld.
Sie schreiben Programme aus.
Ja, sicher, ja. Aber das sind alles wieder Subventionen vom Staat, vom Bund her kommen zum Beispiel, oder?
Also ja, und? Aber was haben Sie denn davon, wenn wir das Geld in die Migration stecken und unsere, ja, und die Immigrierten, mit denen wollen wir ja auch nicht umgehen, wenn
nein,
man sie so sieht,
oder? Bleiben wir doch schnell bei Nepal. Nepal ist ja nicht das grösste Migrationsland in der Schweiz.
Aber die Schweiz hat eine Tradition, die über 70 Jahre alt ist, in der Zusammenarbeit. Und ich glaube, wo ich es eben wichtig finde, ist, und da macht man viele Fehler in der Entwicklungszusammenarbeit, dass man einen kurzfristigen Horizont hat. Wenn Sie immer nur 4 Jahre Projekt finanzieren, dann sage ich, dann finde ich, das ist vergebene Mühe. Aber wenn Sie einen Fokus setzen in einem Land, wo Sie aufbauen und sehen, dass es Früchte hat, dann haben Sie noch einen Impact. Und das wird sich auszahlen, auch vom Renommee her in Nepal. Nepal hat eine Ausstrahlung im ganzen Raum in Asien. Und ich glaube, wenn es die Schweiz schafft, in einem Land das System so aufzubauen. Und wir haben sehr viel, übrigens, der Tony Hagen war damals ein ETH-Professor, der heute noch erwähnt wird in Nepal als der Geologe, der mitgeholfen hat, eben alle Brücken und andere Infrastrukturprojekte zu machen, um das Land zu erschliessen. Ich glaube, sie müssen einen längerfristigen Horizont anlegen, wenn sie diese Beurteilung machen. Und ich muss immer sagen, wir sind wahrscheinlich die billigste Entwicklungshilfe, wenn man das so will nennen, Forschung, Knowledge Transfer, also Wissenstransfer, ist nicht teuer im Vergleich zu was man kann investieren, wenn man jetzt so Entwicklungsprojekte am Boden macht. Also
aber muss eine Professorin für Bildungssystem oder ETH Entwicklungshilfe machen?
Nein, eine Professorin von der ETH, die tut Themen entwickeln, die schauen, welche Funktionen in einem Land sind nicht gut umgesetzt. Wie kann man ihnen kann man helfen? Zum Beispiel die Wirtschaft müsste sich engagieren in der Ausbildung. Da müssen sie den Leuten zeigen und aufzeigen, wie das könnte gehen, dass eben eine Lehre könnte rendieren, wie das bei der Schweiz auch der Fall ist. Für das müssen sie aber Forschungsinstrumente einsetzen, damit sie können messen können, wie ist der Kontext. Der Kontext in Nepal ist nicht gleich wie in der Schweiz. Das heisst, sie müssen schon wissen, was für Variablen sind gleich und was sind andere Indikatoren, um ihnen aufzuzeigen, es ist möglich. Und unsere Resultate zeigen, dass eigentlich selbst im nepalischen Kontext man könnte eine duale Ausbildung machen, die selbst für die Firmen rendiert. Und das ist ja etwas, das noch können...
Also in Nepal, oder? Also,
in Nepal, ja.
Also das ist reine Entwicklungshilfe, oder? Das, im Prinzip ist ja das Wurst, oder? Am Schweizer ist ja das Wurst, wie es in Nepal geht, theoretisch.
Uns interessiert es von der Forschung her.
Das habe ich noch nicht ganz verstanden. Warum denn?
Ja, mal, weil wir wollen wissen, welche Instrumente sind in welchem Kontext wie anwendbar und wo sind halt...
Was bringt uns das, wenn wir wissen, in Nepal ist jetzt irgendein wissenschaftliches Instrument tatsächlich anwendbar? Was bringt das?
Ja, das bringt wissenschaftliche Reputation.
Aha, aber das ist eine sehr private Geschichte.
Nein,
oder?
Das ist nicht eine private Geschichte. Wissen Sie, Innovationen kommen zustande, indem Forschung gemacht wird. Und wenn die Forschung zitiert wird, und wir werden zitiert mit diesen Studien, dann tut das Leute inspirieren und sie machen nachher Innovationen daraus machen und das tut letztlich zum Wirtschaftswachstum beitragen.
Also jetzt letzte Frage zu Nepal. Was ist in der Schweiz geändert worden dank Ihrer Forschung in Nepal?
Es ist ja nicht so, dass in der Schweiz wir etwas ändern müssen, dank unserer Forschung in Nepal, sondern in der Schweiz, an der ETH, können wir Publikationen machen, wo zitiert werden und das hilft letztlich immer eine Institution, die im Wettbewerb mit anderen Hochschulen tätig ist. Also je mehr wir zitiert werden, je besser ist das eigentlich für die Hochschule in der Schweiz, also für die ETH.
Genau, die ETH rangiert ja sehr, sehr hoch oben. Ist ja die in der Schweiz am besten qualifizierte Universität? Das ist auch eine Frage, die ich mir immer wieder stelle. Oder? Wir springen ja den Europäern hinterher. Deutschland ist irgendwie die beste Universität, Rang 43 oder 44. Die Franzosen haben irgendeine Universität, die man einigermaßen brauchen kann. Alles andere ist nicht einmal in den ersten 100 hinten. Und wenn wir schauen, die besten Universitäten, Sie haben das selber gesagt, zuerst kommt Amerika und nachher kommt England. Nachher stossen die Chinesen, stossen, langsam aber sicher. Und dann ist schon relativ früh kommt die ETH und die DPFL in Lausanne. Zusammenarbeit wäre ja viel intelligenter. Einfach sagen wir, die Deutschen können uns ja gestohlen bleiben, oder? Die sind eh niemanden, oder? Die können von uns eh nur lernen, oder? Wie man es richtig macht. Also gehen wir doch zu den anderen, die uns auch noch etwas bringen können. Das sind die Amerikaner und die Engländer. Und vielleicht ein bisschen weit, langsam auch die Chinesen.
Ja, das Forschungsgeschäft ist ein internationales Geschäft. Sie arbeiten heutzutage in Teams zusammen. In Projekten arbeiten sie international zusammen, weil sie mit den Besten zusammenarbeiten wollen, mit denen, die Ideen haben, mit denen, die ganz nahe an den Durchbrüchen arbeiten. Das ist heute nicht so, dass man im Elfenbeinturm der ETH in Zürich mit Schweizer und der Schweizer etwas diskutiert und meint, man kann jetzt die Welt damit ändern. Nein, es ist umgekehrt. Das ist eine internationale Welt. Und ich glaube, darum ist es ja auch wichtig, dass die Forschenden, also ich muss eigentlich Kontakt haben zu anderen Universitäten. Und die muss man aufbauen, die Zusammenarbeit, dass man nachher gute Projekte kann durchführen kann, wo einerseits zu Problemlösungen beitragen, das ist mein Anspruch. Also ich tue nicht lar pour lar quasi nur der Publikation wählen publizieren, sondern ich will Probleme lösen. Und für die Problemlösung brauchen sie heutzutage mehr als einfach eine Person oder zwei Personen. Es ist oft auch interdisziplinär. Immer mehr wird das interdisziplinär. Das heisst, sie müssen mit verschiedenen Disziplinen zusammenarbeiten, um ein Problem wirklich zu lösen.
Ist klar, oder? Also wenn ich mit dem Robotikprofessor von der ETH rede, der sagt auch mir, und ich brauche gut ausgebildete Leute, die zu mir kommen, damit ich überhaupt auf einem gewissen Niveau anfangen kann. Das können wir vielleicht auch noch diskutieren. Wir haben Lehrlinge selber hier. Ich rede mit ganz vielen anderen Lehrlingen bekommen. Die sind zum Teil top. Oder? Also im Bereich Informatik, wo wir jetzt aktiv sind, sind die absolut top. Sie können einfach kein Deutsch. Sie können weder Deutsch schreiben, noch können sie Deutsch reden. Also sie bringen eigentlich nicht zwei Sätze hintereinander. Also da haben wir ganz klar ein qualitatives Merkmal, wo bei den Lehrlingen, die zu uns kommen, fehlen. Aber bevor ich auf das Thema komme, würde ich gerne noch schnell auf Publikationen von Ihnen eingehen. Jetzt werde ich eine schnell ablesen. Ich muss schauen, wie das schaffen überhaupt. Ich mir zusammenreissen. Und das ist die Bewertung der Auswirkungen allgemeiner und beruflicher Bildung auf die Arbeitsmarktergebnisse in Ägypten mittels eines Regressions-Diskontinuitätsdesigns. Ich habe geübt, ich habe es durchgebracht. Halleluja, oder? Um was ist es dort gegangen?
Ja, das ist eben, also erstens, Sie haben jetzt das natürlich wahrscheinlich mit Google übersetzt. Der Titel ist nämlich nur in Englisch vorhanden.
Aber auf Englisch habe ich es gar nicht verstanden.
ja, da geht es darum, dass wir immer wieder ja beweisen müssen, und zwar kausal. Das heisst, wenn etwas A nach B, das hat einen Zusammenhang. Da müssen Sie Datensätze versuchen zu finden. Wir, die in der sogenannten Ökonometrie arbeiten, also mit grossen Datensätzen, wo man etwas beweisen müssen, dass es wirklich hieb- und stichfertig
ist. Also statistische Auswertung.
Ja, das geht ein bisschen weiter als statistisch. Mit Modell, mit mathematischen Modellen müssen Sie das können berechnen. Da geht es ja immer darum, und das hat durchaus mit der Schweiz zu tun, ist jetzt die Berufsbildung besser als die Allgemeinbildung. Und was wir da gemacht haben, ist eigentlich eine Untersuchung mit ägyptischen Daten, weil die haben eine Reform gemacht und dann hat man nachher schauen, wie ist das vor und nach der Reform, wie hat sich das ausgewirkt und was ist besser. Jetzt ist Ägypten natürlich so, dass sie kein Dualsystem, wie wir das haben, oder? Ergo kommt die Berufsbildung nicht gleich gut weg wie die Allgemeinbildung. Die meisten, und das ist in vielen Entwicklungsländern so, dass die Allgemeinbildung wollen, nachher gehen sie in die Verwaltung, dort haben sie einen guten Job, aber die Wirtschaft letztlich kommt nicht vom Fleck. Da wären wir dann wieder bei Nepal. Warum es eben wichtig ist, in so ein Land zu investieren, dass man genau das, was immer so selbstreferenziell ist, das heisst, wenn die Entscheidungsträger schon so eine Ausbildung haben, schauen sie, dass eigentlich die gefördert werden, die einen gleichen Werdegang haben. Und ich glaube, das muss man durchbrechen und für das brauchen wir so Studien.
Als Sie vom Bund zur ETH sind gegangen, sind Sie vom Bund weg, weil Sie ein bisschen genug hatten von einer Bundesorganisation, die statisch ist, die vermutlich der Montag ähnlich ist wie der Dienstag. Und als ETH-Professorin haben Sie plötzlich eine richtige, wunderschöne Spielwiese bekommen. Ist das der Grund gewesen, zum Weggehen?
Nein, der Grund war, dass ich mich beworben habe. Dazumal sind ja zwei Ämter fusioniert worden, das SBF und das BBT, zum SBFI. Und da hat es drei Varianten gegeben. Entweder der bisherige Chef vom SBF oder ich oder eine dritte Person wird gewählt in das neue Amt. Und ich bin nicht gewählt worden. Und da hat mich natürlich enttäuscht dazumal. Aber heute habe ich meinem damaligen Chef, Johann Schneider-Ammann, gedankt für den guten Entscheid. Weil es ist so, wie Sie sagen, ich habe eigentlich meinen Traumjob gefunden. Ich bin viel freier in dem, was ich machen kann. Ich kann viel mehr bewegen. Und ich bin jemand, der gerne bewegt.
Das ist interessant, dass Sie sagen, eigentlich wären Sie gerne beim Bund geblieben, aber durch die Fusion hat es nur einen leiden von zwei und einer hat müssen gehen oder eine hat müssen gehen. Hat man Ihnen dann irgendwie einen anderen Direktoriumsjob angeboten oder hat man Ihnen gesagt, Frau Reynolds, das ist es jetzt gewesen?
Nein, der Herr Schneider-Ammann war natürlich sehr fürsorglich und hat auch mir gesagt, ich könnte jetzt Botschafterin für Berufsbildung werden auf dieser Welt.
In Nepal?
Ja, das wäre vielleicht dann auch noch ein Land gewesen. Aber ich habe ihm gesagt, das sei sehr nett, aber das ist der einfache Job. Weil was macht man als Botschafterin auf der Welt? Man geht so sogenannte, man nennt das Memorandum of Understanding, also so gegenseitige Zusammenarbeitsvereinbarungen geht man unterzeichnen. Und was mich daran aber gestört hat, ist, wir haben keine Lösungen, wie wir diesen Ländern helfen können. Also sagen wir so, das, was ich heute mache, ist eigentlich schon in diesem Diskurs oder dieser Diskussion ein Thema gewesen. Aber ich habe mich entschieden für den schwierigeren Weg, weil ich gesagt habe, wir wissen zu vieles nicht, wie man Länder, die in der Not sind. Und wenn ich sage, ich bin überzeugt und ich habe ein Herzblut für alle Länder, die ein schlechtes Bildungssystem haben, weil ich finde, es ist unsere Aufgabe als reiche Schweiz, als erfolgreiche Schweiz, denen zu helfen, die einfach leider fahren oder die jetzt schlechte Voraussetzungen haben. Dort, glaube ich, ist es unsere Aufgabe, dass wir da mithelfen. Und Forschung ist ein Teil. Wie gesagt, wir wissen vieles nicht. Wieso funktioniert es bei uns und bei anderen nicht? Und meine Aufgabe ist eigentlich, Instrumente zu entwickeln und Forschung zu machen, um immer besser zu verstehen, wie kann man einem Land helfen.
Ja, ich habe kürzlich mal eine Vorlesung gehört im Bereich Kernphysik, wo sehr ähnlich argumentiert ist worden. Also man geht etwas anschauen, und nachher tut man irgendeine Art Gesetzmäßigkeit oder ein Modell daraus machen. Und nachher versucht man aus diesem Modell eine Art Voraussage zu machen. Oder? Das ist bei Ihnen eigentlich sehr ähnlich. Also Sie schauen das System an, Sie sagen, okay, da können wir eigentlich gewisse Gesetzmäßigkeit daraus sehen, wie wollen wir die Gesetze anpassen und was könnte nachher in Zukunft passieren. Wie lang fertig ist das? Also wenn Sie jetzt als Forscherin, als ETH-Professorin eine Erkenntnis haben und Sie wollen das gerne einfließen, geht das 3 Tage oder geht das 10 Jahre?
Also es geht vielleicht in meinem Business 40 bis 50 Jahre. Sie können das Bildungssystem nicht über die Nacht kehren. Und das sagen meine amerikanischen Kollegen auch. Die haben auch Studien gegeben, die heisst Pathway to Prosperity, also Weg in die Zukunft, wo aufzeigt, dass 40 Jahre Bildungsreform in den USA eigentlich gescheitert sind, weil man immer einen zu kurzen Horizont anlegt. Ein Bildungssystem ist etwas sehr Komplexes. Sie müssen Arbeitsmarktanalysen machen, sie müssen herausfinden, wie ist das Bildungssystem eigentlich strukturiert. Sie müssen sehr viele Daten analysieren, aber, und das ist vielleicht dort, wo wir einzigartig sind, Sie müssen wissen, was eigentlich ein Bildungssystem ausmacht. Und da, wie gesagt, es gibt nicht sehr viele Leute, die sich mit dem effektiv beschäftigen. Da sind wir einzigartig an der ETH. Und was wir machen, sind natürlich Theorien. Wir machen zuerst theoretische Grundlagen. Ich mache Ihnen ein Beispiel. Wieso funktionieren die meisten Reformen nicht? Weil das Land oder ein Projektowner nicht schafft, ein sogenanntes gemeinsames Muster von Überzeugungen über eine bestimmte Zeit an den Tag zu legen und zu verstärken. Das nennt man in der Fachsprache soziale Institution. Das gemeinsame Muster, oder, wo wir an den Tag legen, also Sie und ich, wir reden über Berufsbildung, wie wenn wir uns schon immer kennt hätten, wenn wir die gleiche Sprache reden. Oder? Wir kennen die Fachbegriffe, wir wissen, wie das hier funktioniert. Aber wenn Sie eine Reform machen, müssen Sie alles neu denken und Sie müssen Leute überzeugen, Sie müssen so eine Bewegung anbringen, wo man heute viel zu wenig weiß. Und darum, 4 Jahre ist nur gerade so eine Startphase. Und viele Stiftungen oder sagen wir jetzt Projektfinanzierer brechen dann ab, wenn sie dann nicht schon die Früchte sehen. Und wir sagen, wenn Sie wirklich systemische Reformen machen, müssen Sie Zeithorizonten, also über Generationen greifenden Horizont haben. Und Sie müssen ganz verschiedene Projekte gleichzeitig lancieren, wenn sie Erfolg haben. Und wie gesagt, darum sage ich, Nepal ist ein gutes Beispiel, weil dort die Schweiz schon 60 Jahre tätig ist und sehr viele gute Innovationen gemacht haben, die man jetzt wie zu einer Konsolidierung bringen kann. Es braucht sicher noch 10 Jahre Verstetigung, bis alle Menschen verstehen und eine gemeinsame Sprache entwickelt haben und bis sich auch die Wirtschaft wirklich committed hat. Aber es ist aufgrund von dem, was ich jetzt sehe, machbar. Während ich Ihnen kann sagen, in den USA, wo ich wirklich mit vielen Staaten zusammenarbeite, ist es viel schwieriger, weil sie noch nicht selber eingesehen, dass die Koordination, die wir letztlich gut können, dass das eben nötig ist.
Sie beschäftigen sich mit Berufsbildung. Und Berufsbildung heisst, dass man eine gute Grundlage mitbekommen hat. Und ich greife gerne auf den Lehrplan 21 zurück und werde schnell 2-3 Daten nennen. Das geht um Primarschüler im Alter von 6 bis 12, was tüpft über den Lehrplan 21. Er ist mittlerweile eigentlich überall eingeführt worden in der Schweiz. Der Lehrplan 21 hat 470 Seiten. Also einfach noch mal vorstellen, man kämpft sich durch einen Roman durch mit 470 Seiten. Wir reden von 363 Kompetenzen und wir reden von 2304 Kompetenzstufen. So, das ist schon fast so gleich kompliziert wie Ihre Publikationen. Und nachher kommen die Schüler und gehen in die Lehre. Und jetzt sage ich das wieder, ich komme jetzt auf das zurück, dass die deutsche Sprache komplett vernachlässigt wird. Oder? Die Schüler lernen zwar irgendeine Kompetenz, also wie tut man streiten miteinander, oder? Oder wie tut man, wenn jemand gel oder schwarz oder weiß oder grün ist, wie tut man das verstehen, wie tut man die Auseinandersetzung führen, das lernen sie alles, aber sie lernen nicht wirklich mit mir reden. Haben Sie auf die Ausbildung in der Primarschule oder Kindergarten sogar auch einen Einfluss oder fällt Ihre Aktivität eigentlich an, wenn die Kinder den Lehrplan 21 altersmässig verlöhnt?
Nein, also viel habe ich nicht zu tun mit dem Lehrplan 21, weil wir uns hauptsächlich mit der Sekundar- und der Tertiär- und der Weiterbildung beschäftigen. Was ich aber kann sagen, Sie haben jetzt das sehr, wie soll ich sagen, in einer Art dargelegt, wie wenn das alles nicht gut wäre. Aber ich möchte Sie daran erinnern, dass wir andere Probleme haben in der Schweiz mit dem Föderalismus, wo jedes Schulsystem pro Kanton sehr eigenständig entwickelt worden ist vor dem Harmos-Konkordat. Das führt dann dazu, wenn Eltern den Kanton wechseln mit ihren Kindern, dann haben sie eigentlich Probleme. Also der Auslöser eigentlich von dem Rahmenlehrplan war ja das gewesen. Und es ist nicht so, dass jetzt jedes Elternteil in den Rahmenlehrplan muss auswendig können mit all diesen Dimensionen, sondern das ist eben ein Rahmenwerk, wo nachher die Schulautonomie ja da ist und die tun das umsetzen, die Lehrer werden für das Ausbilden das umsetzen. Also von dort her denke ich, ist das völlig etwas Normales. Wir haben auch in der Berufsbildung Rahmenlehrplan, den nicht alle Firmen im Detail kennen. Ein Rahmenlehrplan ist ein nationales Standardwerk und das wird abgebrochen auf detaillierte Pläne. Aber auf Ihre Frage wegen dem Deutsch, da muss ich Ihnen schon vielleicht noch ein bisschen kontern und sagen, es hat sicher sehr viel zu tun auch mit der Art, wie soziale Medien in den letzten 10 Jahren genutzt, eingeführt werden und wie die Eltern vorleben, wie man die sozialen Medien nutzt. Jetzt tun wir gerade, es wird wahrscheinlich in den nächsten 10 Jahren Diskussion kommen, wie tun wir das jetzt limitieren für die Kinder in der Volksschule. Weil man heute schon Studien sieht, die aufzeigen, dass das eigentlich für Jugendliche nicht nur gut ist. Und wenn sie natürlich 3-4 Stunden pro Tag TikTok, Instagram-Konsum machen. Erstens ist das nicht ein Medium, wo sie die Sprachförderung gut lernen können. Sie werden aber absorbiert, geistig, mit ihrem Denken, durch ein Medium, das dann verhindert, dass sie vielleicht mal ein Buch lesen oder eine Grundlage, wo sie die deutsche Sprache lernen können. Und dann muss ich sagen, das ist nicht das Problem der Kinder, sondern wir Erwachsenen leben das vor.
Das ist schon so. Aber letztendlich kommen die Kinder zur Schule aus und das ist ein Fakt. Warum das so ist, das sage ich ja nicht. Oder? Ich sage nicht, die Lehrer sind schlecht oder der Lehrplan 21 ist grundlegend schlecht. Aber wenn dort drin steht, Schülerinnen und Schüler können eigene Gefühle wahrnehmen und situationsgemäß ausdrücken, können ihre Interessen und Bedürfnisse wahrnehmen und formulieren, können Stärken und Schwächen ihres Lern- und Sozialverhaltens oder? Das ist eine unglaubliche Forderung, oder?
Also, ja, aber die wird auch eingelöst. Also ich kann jetzt ein Beispiel machen. Wenn ich meine amerikanischen Delegationen oder Delegationen aus der ganzen Welt zu Betrieb führe, das Erste, was ihnen allen auffällt, ist ein 15-, 16-Jähriger, redet auf Englisch in so einem Polymechanikerbetrieb oder irgendeinem KV-Betrieb oder wo immer, den Holzbaubetrieb, wo wir angehen, redet auf Englisch frei und überzeugt, wo sie sagen, das würde keiner im gleichen Alter bei uns
anbringen. Also aber Englisch wegen der sozialen Medien, oder? Also wenn das Internet nicht geben würde, könnte kein Englisch, weil jetzt wollen wir das frühe Englisch wieder abschaffen, das Pendel geht wieder zurück,
ja, das
oder?
Ist noch nicht entschieden.
Ja, aber man ist ja kurz vorne dran, oder? Damit eben die Kinder wieder Deutsch lernen, also eigentlich, die könnten ja nicht noch Französisch und Englisch und alles noch in der Primarschule auch noch machen. Also das wäre ja dann wieder dem Internet zu verdanken an und für sich und dem breiten
Nein, das
Konsum.
Nein, das ist Rahmenlehrplan von der Berufsbildung zu verdanken. Und auch damit, ich gebe Ihnen recht, klar, wenn die Songs, die Musiksongs immer auf Englisch sind, dann hilft das etwas. Das hat man auch gesehen in Finnland beispielsweise. Wieso ist Finnland so lange bei der PISA vorher gewesen, weil sie Untertitel hatten und natürlich gelesen haben in gewissen Fernsehprogrammen. Insofern hilft das schon auch noch, aber sie haben ja jetzt Soft Skills vorgelesen, vor allem, und nicht Sprachkompetenz. Und bei diesen Soft Skills, da muss ich Ihnen sagen, das sind sehr wichtige Skills. Alle unsere Indikatoren, zum Beispiel gibt es einen Schweizer Stellenmarktmonitor, den die Uni Zürich macht. Und der Haupttrend, der hauptsteigende Trend in diesen über 50-jährigen Trend, den die machen, sie tun ja die Inserate analysieren, die Firmen publizieren, ist Soft Skills. Und das ist genau das, was im Lehrplan gefördert wird. Also insofern, sagen wir jetzt so, ist, wenn ich das so weltweit kann beurteilen, ist die Schweiz sehr gut unterwegs. Dass es gewisse Defizite gibt bei den Sprachen, das tue ich nicht negieren. Aber das ist ein anderes Thema.
Sie haben ich habe eine Vorlesung von Ihnen gehört, wo Sie genau das gesagt haben. Also die Soft Skills, das bleibt eigentlich konstant. Und die technischen Skills, die ändern ja permanent.
Genau.
Oder? Also Robotik, heute ist nicht mehr Robotik, übermorgen und so weiter. Also das ändert. Und wenn ich teamfähig bin, dann kann ich mich eigentlich mit dem auseinandersetzen, dass die harten Skills eigentlich permanent am Wechsel sind.
Ja, da zeigen im Moment alle Studien. macht man eigentlich für die Schweiz weniger Sorgen, aber das ist für alle, die Vollzeitschulsystem haben, ist das eine Katastrophe in der Zukunft. Und es kommt daher, dass eben die digitale Transformation ja ein extrem starker Trend ist, der nicht aufzuhalten ist. Und der führt primär dazu, dass Qualifikationsanforderungen, also was man muss können in einem Job, viel schneller ändert als früher. Und jetzt können Sie sich die Frage stellen, wie schnell kann man jetzt so einen Lehrplan ändern? Auch in der Berufsbildung oder an Hochschulen. Und da kann ich Ihnen sagen, der Wandel läuft so schnell ab, dass es eben gar nicht möglich wird. Und dann redet man weltweit vom sogenannten Englisch Skills Mismatch. Also da, wo sie darauf ausgebildet sind, passt nicht mehr auf das, was in der Wirtschaft eigentlich nachgefragt wird. Und es geht, und darum tun die Firmen tun jetzt immer mehr ihre Sichtweise umstellen und sagen, ist mir jetzt weniger wichtiger, dass einer Java programmieren kann. Weil vielleicht haben wir morgen Python oder irgendeine andere Programmiersprache. Wichtiger ist, dass der Mensch Soft Skills, also soziale Kompetenzen, personale Kompetenzen, methodische Kompetenzen hat und fähig ist, immer wieder neu zu lernen. Weil die Kompetenzen sind transferierbar. Wenn sie die einmal erlernt haben, können sie die in einem anderen Job wieder brauchen. Und darum ist das aus meiner Sicht weniger für die Schweiz das Problem. Wie gesagt, wir lernen ja im Betrieb. Wir sind immer vorne dabei, also die Jungen auch. Es ist ein riesiges Problem für alle Länder, die Vollzeitschulen haben. Und ich sage es auch immer den Universitäten, man sieht es ja auch, die müssen 2-3 Praktikum machen, bis sie letztlich einen unbefristeten Arbeitsvertrag haben. Und das hängt damit zusammen, dass die Firmen, die sogenannten betriebliche Sozialisierungskosten oder sagen wir jetzt einmal die Einarbeitungszeit nicht auf ihre Schultern nehmen. Sie wollen eigentlich zuerst prüfen, ist jemand jetzt so kompetent oder nicht.
Generation Praktikum.
Genau, wir haben eine Studie gemacht dazu, haben Sie sicher gesehen. Mhm. Mit der NEET oder quasi kein Arbeitsplatz ohne Erwerbserfahrung. Da können wir heute nachweisen, dass es insbesondere die Universitätsabsolventen betrifft und weniger die Fachhochschulabsolventen, weil die natürlich zu einem grossen Teil aus der Berufsbildung kommen und schon die sozialen Netzwerke haben.
Also die die Universität gemacht haben, die haben Soft Skills, aber mehr Soft als Skills.
Nein, das würde ich jetzt nicht so sagen. Die lernen sehr generische Kompetenzen. Generisch heisst konzeptuelles Wissen, das man sehr vielfältig einsetzen kann. Aber die nie während dem Studium gearbeitet haben, die haben Mühe, direkt in einen Betrieb hineinzukommen. Und das heisst, der Betrieb will sie zuerst testen, ob sie sich bewegen können, ob sie sich entwickeln, ob sie die Firmenkultur verstehen, ob sie sich so verhalten, wie das die Firma möchte, oder nicht.
Sie haben Digitalisierung angesprochen, uns beschäftigt tagtäglich. Also das Radiostudio würde ohne Digitalisierung nicht funktionieren. Und unsere Software hat die Lehrlinge, hat die Radiostudio-Software geschrieben. Also die sind eigentlich mega gut, oder? Die sind von Anfang an bringen die schon viel mit. Ich habe so gestaunt, oder? Die kommen in das erste Lehrjahr rein und sind eigentlich schon fast ein bisschen ausgebildet. Die haben sich selber ausgebildet und die haben auch den Plausch an der IT. Ich habe vorher gesagt, die deutsche Sprache ist dafür ein riesiges Problem, dass sie kein E-Mail dürfen rauslassen dürfen, das nicht kontrolliert ist, weil sonst fragt sich der, was E-Mail bekommt, wer hat jetzt das geschrieben. Also wir haben einen riesen Gap zwischen dem Alltag, ich sage jetzt, die deutsche Sprache gehört halt zum Alltag und das E-Mail-Schreiben gehört auch zum Alltag. Und das kann ich nicht auf Schweizerdeutsch machen, im WhatsApp binden, sondern es muss in eine gewisse Form hineingelegt werden. Also die Digitalisierung ist so schnell und die jungen Leute bringen schon so viele Kompetenzen mit, dass ich denke, die Schulen kommen gar nicht mit. Das ist so schnell etwas wieder neu verändert. Sie haben immer einen Vortrag gehalten und haben dort ihre Folien immer gesagt, und das habe ich jetzt mit ChatGPT gemacht und so weiter und so fort. Und mir dachte, sie sind sogar noch stolz darauf, dass sie das mit ChatGPT machen können, ihre Folien. Aber das ist ja schon fast, ich sage jetzt, das ist schon fast lächerlich, oder? Also ChatGPT ausfüllen irgendjemand und dann eine Frage stellen und es kommt irgendwie von OpenAI eine Antwort her. Und das geht ja eigentlich nicht. Also wenn wir in diesem Rahmen aktiv sein, dann müssen wir denen lehren und sagen, es geht nicht ums Ausfüllen von so einem Feld mit einer Antwort, sondern da sind tausende von Möglichkeiten mit Interfaces in die künstliche Intelligenz hinein, die letztendlich ein produktives Resultat liefern. Ist die Ausbildung überhaupt noch in der Lage, mitzuhalten? Und sind Sie da mit Ihrer Professur überhaupt in der Lage, mitzuhalten?
Ja, also sagen wir so, das ist eine riesen Umbruchphase. Aber ich finde, sie tun jetzt das ChatGPT allzu stark ein bisschen auf die Seite schieben. Ich meine, natürlich ist es noch nicht so eine alte Technologie, verglichen jetzt mit was man sonst schon so kennen von Technologien, oder? Also Erfindung vom PC beispielsweise. Das ist eine sehr junge Technologie und ich mag mich erinnern, ich habe einen Vortrag gehabt, das ist 2 Monate auf dem Markt und ich habe den Politiker aufgezeigt, was das kann. Ich nehme an, sie meinen den Vortrag. Ich kann nur sagen, und ich habe das gesagt, das wird eine Technologie sein, wo so etwas von disruptiv ist, wo wir uns gar noch nicht vorstellen können. Wenn eine Technologie nur ein Jahr alt ist, ich meine, wer hätte vor 20 Jahren uns können sagen können, dass wir alle mit so einem iPhone rumlaufen und irgendeine 100'000 Apps herunterladen können und uns quasi maßgeschneidert auf unsere Bedürfnisse, haben wir jetzt hier Informationen, das hätte niemand können. Und ich glaube, das ist die Schwierigkeit. Das ist die Schwierigkeit von diesen schnell sich entwickelnde Technologien. Zurück aber zu den Jugendlichen. Der Spruch, also die Jugend von heute kann das und das nicht mehr, der ist so alt wie die Geschichte der Menschheit, muss ich Ihnen sagen. Und es sind Sie und ich, die vielleicht so ein bisschen Grifter sind im Alter, die meistens so etwas sagen. Aber was wir nicht dürfen unterschätzen ist, und da müssen wir uns an die Nase nehmen, dass jede Generation wächst in einer bestimmten Umgebung auf und die wird stark auf bestimmte Kompetenzen, die Sie und ich nicht haben oder noch nicht haben oder vielleicht gar nicht werden haben. Und die werden stark und die prägen ihre Wirtschaft. Und ich glaube, man muss das schon verstehen. Ich bin sehr eine überzeugte Optimistin, dass gewisse Probleme Jugendliche besser lösen können als wir. Wir stehen uns manchmal im Weg, mit was wir glauben, ist möglich oder nicht, weil wir natürlich eine Erfahrung haben, eine Tradition. Aber junge Menschen, sie sagen jetzt ihre IT-Lehrlinge, also ich kann ja die nur beglücken, dass sie die Software schon gerade machen können. Das sehe ich manchmal auch, wenn ich Swisscom-Betrieb schaue. Die lernen viel mehr, als im Rahmenlehrplan eigentlich vorgesehen ist. Und das ist ja gut. Und wenn sie jetzt halt nicht den Satz immer korrekt schreiben können, manchmal habe ich übrigens auch ETH-Studenten, die den Satz nicht korrekt schreiben
können. Eben, genau. Sogar die, oder?
Das hat weniger mit der intellektuellen Fähigkeit zu tun, sondern das hat damit zu tun, dass der Stil der Jungen keine Priorität auf das Leid. Und ich muss Ihnen sagen, wir werden künftig Co-Pilot haben oder einen Assistent, einen KI-Assistent, der uns den Satz automatisch korrigiert. Das macht ja sowieso DeepL schon. Also wenn Sie heute einen Satz schreiben, der korrigiert, und Sie haben ein Programm DeepL, kennt jeder, integriert, korrigiert er Ihnen automatisch den Satz. Also Sie müssen eigentlich mehr Technologie beherrschen, die Ihnen hilft, die Schwächen, die sie vielleicht selber noch haben, zu kompensieren. Dann muss ich sagen, setzen wir Technologie auch gut.
Also wenn ich ein E-Mail bekomme, wo mit ChatGPT gemacht worden ist, schicke ich das zurück und sage, mach es noch eins, aber bitte selber. Oder? Es ärgert mich
wahnsinnig.
Merken
Sie dann jedes Mal, dass das ChatGPT gemacht hat?
Ich bin jetzt noch schnell auf ChatGPT. Also ChatGPT ist ja ein Chat. Okay? Und die Firma dahinter ist OpenAI. Gut. Und es ist nicht so, dass die künstliche Intelligenz in diesem Chat jetzt wahnsinnig viel bringt. Bringt schon etwas, oder? Aber das ist wirklich wie Herdöpfelschellen, oder? Was wirklich etwas bringt, ist, ich mache Ihnen ein Beispiel. Wir haben hier im Radio regelmässig Quiz. Und unsere Jungs, Lehrlinge und ehemalige Lehrlinge, haben jetzt auch wieder eine Software entwickelt, die vollautomatisch eine stündige Sendung produziert. Das hat mit Chat überhaupt gar nichts mehr zu tun. Aber es hat mit OpenAI und 11 Labs, die noch eine Sprache daraus macht, etwas zu tun. Das heisst, die haben eine Software entwickelt, die die ganzen Fähigkeiten von OpenAI, die Datenbanken anzapft, die Resultate entgegennimmt und daraus einen stündigen Text macht. Und nachher wird noch Musik eingeblendet und der ganze Text wird in Sprache gewandelt. Und das tönt mittlerweile perfekt. Also, wir sind halt ein armes Radio, wir haben jetzt nicht so viele Leute angestellt, aber nehmen wir jetzt mal an, wir hätten einen Quizmaster angestellt, dann wäre jetzt theoretisch arbeitslos. Also, es geht nicht um einen Chat an und für sich, sondern es geht um die enormen Potenzen, die dahinter sind, mit Softwareentwicklung, vom Anzapfen von einer künstlichen Intelligenz. Oder?
Ja, aber das sage ich auch. Aber das ist ja, dort liegt ja ein Kreativitätsspielraum. Also ChatGPT tue ich jetzt nicht vergöttern, sondern ich sage, man muss das richtig einsetzen und man muss mehr an dort, ja, natürlich auch schauen, wo ist der Nutzen und wo sind auch Gefahren. Also wir wollen ja nicht, dass irgendeine Bachelorarbeit nur mit ChatGPT geschrieben wird, oder? Aber die sind fängt so gut, es gibt ja immer wieder so Versuche, dass jemand so etwas versucht zu machen, die sind so gut, dass es selbst für... Es gibt noch nicht eine wirklich solide Software, die überprüfen kann, ob jetzt die Arbeit mit ChatGPT gemacht worden oder nicht. Und was ich aber sagen ist, Sie wissen ja, dass es sogenannte Add-ons gibt. Also so ChatGPT, Sie können heute viel mehr kombinieren. Es ist eigentlich wie ein iPhone, wo Sie einen Haufen Teil-Apps haben, die Sie dann können integrieren können. Und ich glaube, was man unterschätzt, ist, welche Kreativität eigentlich da drin, da damit möglich ist. Sie können heute, oder wenn Sie Zeitung lesen, das werden ja schon Musiksongs gemacht mit solchen ChatGPT-artigen Tools, wo man sich dann auch wieder überlegen muss, was heisst das für die Musikindustrie. Und, also ich will damit eigentlich sagen, wir wissen, glaube ich, noch zu wenig. Es ist aber etwas, das ich glaube, hilft auch, ich sehe es natürlich wieder positiv im Sinne von, man muss Entwicklungsmöglichkeiten sehen. Heute ist es für mich die Frage, wie stellen wir die Frage künftig am Studenten, damit wir sehen, kann er das Tool intelligent nutzen. Es geht ja nicht darum, dass sie einfach nur eine Frage stellen, sondern es geht darum, dass sie herausfinden, wie kann ich jetzt mit dem Tool eine Lösung möglichst gut machen. Wir tun zum Beispiel codieren. Wenn wir qualitative Forschung machen, tun wir unsere Texte codieren und wir tun sie mit zweisättigen ChatGPT-ähnlichen Tools codieren. Und ich muss Ihnen sagen, die sind teilweise besser als wir. Also ich will sagen, damit die Forschung wird ebenfalls weiterentwickelt, indem sie das intelligent nutzen und aber mit Vergleichsstudien schauen, wer ist eigentlich besser.
Was ist, wenn das Internet nicht mehr läuft? Oder eigentlich sollte ja die Ausbildung und vor allem die Schule so sein, dass ein Mensch auch noch einschnaufen und ausschnaufen kann, ohne dass er ein iPhone oder ein Android-Telefon vornimmt. Wenn wir aber im Prinzip so weit gehen, oder, dass wir das zulassen, dass wir sagen, du kannst ja das E-Mail mit ChatGPT machen, oder? Schreib ihnen, ich muss meinem Chef Ferien beantragen. Da kommt ein wunderbarer, weisst du, wegen Grossmutter und krank und so weiter, kommt alles für, dass ich jetzt in die Ferien gehe. Das ist ja völlig... Wir züchten hier eigentlich Menschen her, die nicht mehr tauglich sind im Alltag.
Ja, aber wenn Sie sich jetzt an meine vorherigen Aussagen und an Stellenmarktmonitoring zurückerinnern, das Wichtigste, was wir den jungen Menschen beibringen müssen, sind Sozialkompetenzen. Und wenn jemand das so missbraucht, wie Sie es jetzt ausgelegt haben, dann zeigt er einfach, dass er noch nicht die Sozialkompetenzen hat, die er sollte haben. Also ich glaube... Was ich damit sagen will, ist, wie gesagt, in meiner die Daten, die wir sehen, ist, der Mensch muss in sozialen Selbstkompetenzen, Methodenkompetenzen, in den sogenannten eher weichen Fächern, sehr gut sein. Und dann setzt er die Technologie nachher entsprechend richtig ein. Also es ist nicht umgekehrt. Wir tun jetzt ein tricksen. Wenn jemand trickst, dann tut er, ist er ja nicht ehrlich. Und dann hat er auch kein gutes Sozialverhalten. Also was ich glaube, was wir verstehen müssen, ist, die Technologien sind da und wir benutzen sie. Wenn wir jetzt 40 Jahre zurückschauen zu der Einführung des Computers oder ich mag mich noch erinnern, als das Fernsehen eingeführt worden ist, hat es auch so Bücher gegeben. Wie benutzen wir jetzt den Fernsehen, dass wir da nicht einen Überkonsum haben, oder? Heute würde ich sagen, wer schaut noch Fernsehen, oder? Also von dort her, glaube ich, müssen wir einfach immer sehen, wie werden die Technologien sinnhaft, sinnstiftend und effizient eingesetzt. Und mein Trend ist aber, der, was ich Ihnen gesagt habe, ist mehr, die Leute müssen eben sozialkompetent sein, damit sie ihr Verhalten auch ethisch vertreten können.
Eine ganz letzte Frage an Sie, Frau Reynold. Ich habe gesagt, die Technologie geht so schnell vorwärts. Also früher hat man eine Technologie 10 Jahre einsetzen können. Und dann ist dann langsam aber sicher irgendwie wieder etwas Neues gekommen. Relativ lange haben wir eine Dampfmaschine gehabt. Und jetzt kann man fast im Prinzip wöchentlich irgend von einer Errungenschaft reden. Und jeder muss das neueste iPhone kaufen, weil jetzt plötzlich hat das halt auch noch KI drinnen etc. Ist das für Ihre Professur, die in der Ausbildung tätig ist, eigentlich ein Problem, dass Sie selber gar nicht mehr verstehen, was dort hinten passiert?
Nein, das kann ich jetzt nicht behaupten. Also erstens sind wir ja nicht im curricularen Bereich tätig, sondern wir tun Institutionen Engineering machen. Das heisst, wir nehmen in einem Land, ein ganzes Land unter die Lupe und schauen, was für Institutionen sind tätig. Und wir klar weisen darauf hin, dass digitale Transformation als mächtiger Treiber eine Auswirkung hat auf das Curriculum und dass man eigentlich heute weiss, dass nur die, die eine Zusammenarbeit, eine institutionelle Zusammenarbeit haben mit dem Betrieb, dass die eine gewisse Versicherung haben, dass sie in der Zukunft richtig ausbilden. Das ist mein Job. Und ich muss jetzt nicht jede neueste Technologie immer gerade ausnutzen und schauen, was heisst das. Das bringt ja auf der Institutionenebene nicht so viel. Also da hilft mir dort nicht so viel. Sondern was wir brauchen, wir schauen uns an, wie weit hat das für Forschungszweck, was für einen Forschungszweck könnte das haben. Und dort machen wir Anwendungen und schauen, Zeug ausprobieren. Das ist ja die Aufgabe von Forschung, dass man etwas tut, auch experimentieren. Klingt es oder klingt es nicht? Und dann findet man heraus, wo der Nutzen ist von einer bestimmten Technologie.
Ausfragenold, leider, die Zeit ist durch. Wir könnten noch lange, glaube ich, oder?
Ja, das, allerdings. Ja, danke vielmals für das
Interesse. Ich danke Ihnen ganz herzlich, dass Sie sich die Zeit genommen haben und von der Alma Mater ETH hier in die Tiefen nach Zuchwil zu Aktiv Radio gekommen sind. Toi, 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 viel Erfolg und es ist immer wieder eine Freude, die ETH dürfen bei uns präsent sein.
Vielen Dank.
Aktiv Radio Interview.